Thema meines Vortrags ist, wie gesagt, die Rehabilitation von Balancestörungen. Schwindel, wie Sie wissen, ist eines der häufigsten Symptome in der Neurologie und in der Medizin überhaupt. Und wenn wir uns dieses Bild aus Schweden anschauen, so sehen Sie hier die Kosten, die jährlichen Kosten, die anfallen für die Behandlung und für die Nachsorge von Patienten mit Stürzen, die natürlich sehr häufig durch Schwindel bedingt sind. Und Sie sehen, dass diese Zahlen doch zeigen, dass es sich hier um ein gesundheitsökonomisches Problem handelt und wie wichtig es ist, Patienten mit Schwindel richtig zu diagnostizieren, abzuklären und auch eine entsprechende Nachsorge zu gewährleisten. Was ist nun Schwindel eigentlich? Das Balancesystem kann verstanden werden als eine Art sensomotorischer Regelkreis, ein kybernetisches Modell mit einem afferenten Teil, mit den sozusagen Afferenzen, den sensorischen, und einem efferenten Teil, der die Motorik umfasst und vorwiegend durch die Halte- und Stützreflexe gewährleistet wird. Sie sehen hier unten die sensorischen Komponenten, das visuelle System, das eigentliche Gleichgewichtssystem, also das Bogengangssystem und der Otolithenapparat und die Propriozeption. All diese drei Afferenzen konvergieren schließlich im Bereich der vestibulären Kerne im Hirnstammbereich. Von dort projizieren die Afferenzen Richtung vestibulären Thalamus, das wird auch das Tor zum Bewusstsein genannt. Hier gibt es bestimmte mediale Kerne, die also den vestibulären Thalamus umfassen, und von hier projizieren dann letztlich weitere Neurone dann Richtung Cortex, insbesondere im parietalen Cortex. Sie sehen hier ein verzweigtes System im parietalen Bereich und in den vestibulären insulären Bereich. Man spricht auch zusammenfassend vom PIVC, vom parieto-insulären vestibulären Cortex. Sind also diese Areale, wo die bewusste Wahrnehmung von Schwindel- oder Gleichgewichtsstörungen letztlich passiert. Wenn es nun zu einem Fehlen eines dieser Afferenzen kommt oder auch von mehreren Afferenzen, kommt es entsprechend zu einem Mismatch in diesem Regelkreis und der Patient verspürt Unsicherheit beim Bewegen, mitunter eben auch Vertigo. Wenn wir jetzt heute von Rehabilitation sprechen, so geht es vor einer Rehabilitationsmaßnahme vorwiegend darum, zunächst einmal eine Evaluation durchzuführen der Balancefunktion des Patienten im Sinne einer zunächst funktionellen Evaluierung. Das passiert mit standardisierten Tests oder Fragebögen. Die Motorfunktion soll beurteilt werden. Das kann schon im klinischen neurologischen Status passieren, mit Hilfe der Bewegungstests und der Stand- und Gangprüfung. In weiterer Folge können natürlich auch die motorisch evozierten Potenziale erfasst werden oder eben eine Ganganalyse erfolgen. Die sensorische Funktion ist ein weiterer wichtiger Parameter für diese Rehabilitation. Das kann auch mit der Vibrationsempfindung getestet werden im klinischen Setting, oder auch der vestibulokuläre Reflex kann bereits am Krankenbett mit einem sogenannten Head Thrust Test beurteilt werden. Und natürlich haben wir die detaillierte vestibuläre Diagnostik im HNO-Bereich oder auch in der Neurologie, wo wir also bestimmte Balance Units haben, wo wir Drehstuhltests durchführen und die vestibuläre Funktion speziell untersuchen. Schließlich die Wahrnehmung der Vertikalität ist auch ein wichtiger Faktor für Patienten allgemein mit Vertigo und mit Gangstörungen. Zu dem komme ich dann noch später genauer. Und die kognitive Funktion ist auch ein Faktor, der berücksichtigt werden sollte. Wir kennen viele neurologische Erkrankungen vom Neglect bis zur Apraxie, die auch zu einer Störung der Raumorientierung führen und letztlich dann eben auch zu einer Gangunsicherheit führen können. Wie schauen nun diese einzelnen funktionellen Evaluierungsmethoden aus? Es gibt die Self-Perception Scales, darunter fallen etwa das Dizziness Handicap Inventory, Vertigo Symptom Scale oder die False Efficacy Scale. Und im Bereich von Balance- und Ganganalyse gibt es etwa den Dynamic Gait und Functional Gait Index, den Berg Balance Scale zum Beispiel. Und schließlich gibt es auch noch komplexere Erfassungsmethoden, also die sogenannte Multi-Impairment-Tests, den BEST-Test. Das ist ein komplexer Test, der 36 Parameter der Gleichgewichtsfunktion mit erfasst und ermöglicht also ein vollständiges Bild der Gleichgewichtsfunktion des Patienten. Hier nur zur Verdeutlichung, wie wir die Patienten bei uns im Gleichgewichtslabor an der Neurologie untersuchen. Üblicherweise erhält jeder Patient einen sogenannten Drehstuhltest, der übrigens von Barani hier in Wien entwickelt wurde, der später den Nobelpreis für Medizin bekommen hat. Mit dieser Drehung in verschiedenen Frequenzen kann der Vestibulokulärreflex eben getestet werden, also die Bogengangsfunktion. Und was Sie hier noch sehen, ist die Testung der gravizeptiven Funktion, das heißt, das Otolithensystem kann damit beurteilt werden. Der Patient sitzt in kompletter Dunkelheit und soll diesen Leuchtdiodenstab möglichst senkrecht einstellen. Und Abweichungen davon können Sie dann auf der Hinterseite hier direkt ablesen auf einer Skala, etwa von der wirklich wahren Vertikalen, etwa hier von 12 bis 14 Grad zum Beispiel. Wenn wir jetzt speziell auf das Balancetraining eingehen und auf die Rehabilitation, so ist besonders wichtig zu bemerken, dass das Funktionstraining in unterschiedlichen Kontexten erfolgen sollte, also nicht nur ein starres Schema, das immer wiederholt werden soll, sondern das System sollte gefordert werden. Es sollten Strategien entwickelt werden, die gerade die Funktionseinbußen sozusagen versuchen zu kompensieren, mit dem Ziel, letztlich eine Reduktion von Störungen zu bewerkstelligen und letztlich eine Symptomverbesserung bewirken sollen. In Bezug auf die Haltungskontrolle ist es da besonders wichtig, im Training eine Körperposition natürlich mit maximaler Stabilität zu gewährleisten, um eben Stürze in weiterer Folge zu vermeiden, gerade bei älteren Patienten. Und das Training kann dann so erfolgen, dass eben bestimmte visuelle Komponenten dann ausgeschaltet werden bis zur kompletten Dunkelheit oder auch propriozeptive Parameter eben reduziert werden. Im Bewegungstraining ist es so, dass hier Bewegungsmuster zum Teil auch neu erlernt werden sollen unter Verlagerung des Körperschwerpunktes. Das COM ist der Center of Mass, um also auch hier das System wieder zu fordern. Oder es werden Push-Pull-Mechanismen angewandt, den Patienten kurz zu stoßen oder zu ziehen, um hier ein Ungleichgewicht hervorzurufen. Oder eben auch einen bewegten Untergrund, das kennen wir von der dynamischen Posturografie etwa. Hier ein Beispiel von sogenannten sensorischen Strategien, die auch eingesetzt werden, eben um den Patienten hier zu stimulieren, zum Teil hier auch virtuell im Sinne eines Virtual Reality Environments. An der physikalischen Medizin gibt es auch eine Posturografie, wo ein Screen mit entsprechenden Bildern projiziert werden kann. Sie können hier zum Beispiel ein Floating-Erlebnis produzieren, dass der Patient hier links oben etwa das Gefühl hat, auf einem Boot zu schweben. Auf der rechten Seite können Sie eine Kipp-Simulation durchführen oder ein Flow-Erlebnis, dass der Patient ein sogenanntes Vektionsgefühl hat, als ob er durch einen Tunnel fährt. Und das Ziel also dieser sensorischen Strategien ist eine aktive Selektion von sensorischen Informationen eben in unterschiedlichen Kontexten. Genauso kann eben auch die Propriozeption verändert werden durch Vibration oder durch Bewegung. Ein besonderes Kapitel im Balancetraining stellen die vestibulären Übungen dar für jede Form von Gleichgewichtsausfall, peripher oder zentral. Das umfasst Kopfbewegungen, das können normale Flexionsbewegungen sein, Drehbewegungen, aber auch kombinierte Bewegungen, sogenannte Coriolis-Effekte, Beugung und Rotation zum Beispiel. Es werden Augenbewegungen durchgeführt, Fixationsübungen, der Patient fixiert ein Objekt, bewegt und mit unterschiedlichen Frequenzen den Kopf dabei. Damit trainieren Sie im Effekt den vestibulokulären Reflex, besonders wichtig eben bei einseitigen Vestibularis-Läsionen. Es werden Lagerungsübungen durchgeführt, die auch die Rumpfbeugung mit umfassen oder posturale Übungen vom Einbeinstehen bis hin zum Tandemwalk werden hier angewandt und letztlich methodisch etwas aufwendiger die optokinetische Stimulation, wo Sie mit bewegten Schwarz-Weiß-Mustern eben auch ein Vektionsgefühl erzeugen können. Nicht unerwähnt möchte ich neue Techniken lassen. Es gibt hier jetzt eben neue Methoden im Sinne des Virtual Environments. Ein Patient hat hier eben ein Display auf, ein Kopfdevice, mit dem er dann virtuell durch eine Art Supermarkt, wie Sie es hier links sehen, navigieren kann, zwischen den Regalen sich bewegen kann. Oder rechts sehen Sie hier ein komplexes Muster, hier etwa sozusagen die Stabilometrie oder die Posturografie mit dem Virtual Environment, wo Sie also komplexe Untergrundvariationen erzeugen können oder eben auch hier virtuell navigieren können zwischen diesen Säulen. Eine weitere neue Technik ist etwa die Whole Body Vibration. Das kennt man aus der physikalischen Medizin für den Aufbau der Muskulatur, aber auch für die Verdichtung der Knochen. Und neuerdings wird es eben auch für das Balance-System angewandt. Hier konnte gezeigt werden, dass Patienten gerade mit mittleren, mittelschweren oder sogar schweren Balancestörungen hier eher profitieren als Patienten mit milden Formen. Und an der Klinik für physikalische Medizin in Wien gibt es zum Beispiel jetzt nicht dieses Brett, sondern ein Bett, das sozusagen Vibrationen erzeugen kann, das gerade auch für ältere Patienten hier möglicherweise neue Anwendungen bietet. Und schließlich auch ein Blick in die Zukunft. Es wird derzeit auch gearbeitet an sogenannten vestibulären Prothesen, wo ein vestibuläres Signal, etwa das Kippen des Rumpfes, transformiert wird in ein vibrotaktiles Signal. Das heißt, wenn der Patient kippt, wird diese Kippung wahrgenommen als Vibration und an den Rumpf weitergeleitet. Der Patient erhält somit eine zusätzliche sensorische Information und das soll eben auch zur Stabilität beitragen. In weiterer Folge möchte ich jetzt auf die wichtigsten neurologischen Krankheitsbilder und deren Rehabilitation in Bezug auf Balancetraining eingehen. Die wohl wichtigste Domäne der physikalischen Medizin und des Balancetrainings ist die Rehabilitation von peripheren und zentralen vestibulären Störungen. Das ist eindeutig bewiesen, also seit vielen Jahren bis Jahrzehnten bekannt, dass eine Rehabilitation, ein Balancetraining nach einem einseitigen Vestibularisausfall signifikant zu einer Besserung der Symptome führt. Das kann sein eine Neuritis vestibularis, ein Akustikusneurinom oder auch eine bilaterale Vestibulopathie, die sowohl in der Neurologie als auch in der HNO mitunter unterdiagnostiziert ist. Und es zeigen allerdings die Studien, dass es dann zu einem geringeren Outcome kommt, wenn es sich um eine Kombination von zentral- und peripher vestibulären Läsionen handelt. Wir haben jetzt seit ungefähr 5 bis 10 Jahren gibt es ein neues Syndrom, das Canvas-Syndrom. Das besteht aus einer zerebellären Ataxie und einer bilateralen Vestibulopathie. Also diese Patienten werden hier ein eher geringeres Outcome in Bezug auf das Balancetraining aufweisen. Leider auch ein geringes Benefit haben Patienten mit zerebellärer Pathologie. Das Zerebellum, wie Sie wissen, ist ein Koordinationszentrum. Gerade die mittellinienahen Wärmestrukturen im Kleinhirn sind das Integrationszentrum für Bogengangsimpulse vom Vestibularapparat, aber auch von den Otolithenimpulsen, Afferenzen vom Bogengangssystem. Es ist praktisch, als ob Sie eine Läsion in der CPU im Computer haben, in der Central Processing Unit. Hier ist natürlich verständlich, dass hier die Rehabilitation und die Plastizität geringer ist als bei einer peripher vestibulären Läsion. Eine neue Entität stellt die sogenannte vestibuläre Migräne dar, das sehr viele junge Patienten betrifft und das Krankheitsbild ist seit mittlerweile ca. 10 Jahren etabliert. Und auch hier zeigen Rehab-Studien, dass gerade Patienten mit migräneassoziiertem Schwindel dann besonders profitieren, wenn sie auch gleichzeitig unter einer Migränetherapie stehen. Der zerebrale Insult ist natürlich ein wichtiges Krankheitsbild in der Neurologie und hier gibt es ganz klare Guidelines sogar vom Royal College of Physicians herausgegeben, dass jeder Patient mit einem Insult und entsprechenden Balancestörungen einer entsprechenden Rehabilitation und einem Balancetraining zugeführt werden sollte. Die Ursachen von diesen Gleichgewichtsstörungen bei Stroke-Patienten kann liegen in der vestibulospinalen Dysfunktion, also ein Patient mit einem Hirnstamminsult zum Beispiel hat einen defizienten vestibulospinalen Reflex und kann deswegen natürlich geringere Halte- und Stellreflexe generieren. Aber auch zerebelläre Läsionen führen natürlich zu einer Ataxie oder zur entsprechenden Unsicherheit. Aber auch bereits Kraftdefizite, eine Hemiparese, extrapyramidale Symptome, also EPS oder kognitive Defizite, ich habe schon erwähnt, Neglekte oder eben Apraxien, führen zu einer Gangunsicherheit und sollten ebenfalls rehabilitiert werden. Das Ziel ist so, dass hier darauf abgezielt wird, das Training gerade auf Bewegungsstrategien zu lenken, es sollte eine vermehrte sensorische Integration erfolgen und gerade Stroke-Patienten neigen zu einer visuellen Abhängigkeit. Sie versuchen sehr viel visuell zu kompensieren, also eine sogenannte Visual Dependency. Das soll eben zunehmend vermindert werden. Polyneuropathien, wie Sie alle wissen, führt natürlich zu einem propriozeptiven Defizit im Bereich der unteren Extremitäten. Dementsprechend fühlen sich die Patienten, als ob sie auf Wolken gehen würden, aufgrund der mangelnden Afferenz. Besonders stark wird diese Symptomatik, wenn die Patienten auf unebenem Terrain gehen, im Rasen oder im Wald, Kopfsteinpflaster oder in Dunkelheit. Also im Prinzip haben sie auch die Symptome genauso wie bei der bilateralen Vestibulopathie. Und interessanterweise entwickeln diese Patienten dann natürlich selbst Strategien, um Stürze zu vermeiden, also den breitbasigen Gang oder eben die verlangsamte Drehung beim Umdrehen. Und darauf zielt eben auch die Rehab ab, dass hier die Sturzprävention bei ausgeprägten Fällen natürlich im Vordergrund steht. Die Methoden erstrecken sich von Balanceübungen mit Gewichten bis hin zu Krafttraining an den unteren Extremitäten. Auch hier fanden sich positive Ergebnisse in Studien. Und es gibt sogar Berichte, dass Tai Chi bei älteren Patienten hier einen Benefit bewirkt. Morbus Parkinson, ebenfalls ein recht häufiges Krankheitsbild. Und hier zeigt sich, dass Patienten gerade mit milderer Symptomatik am meisten profitieren von einem Balancetraining. Die Fokussierung liegt hier vorwiegend auf einer Optimierung von Bewegungsstrategien und auch von sensorischen Strategien. Bei schweren Formen, also wo auch Freezing auftritt, sollte die Schrittfolge trainiert werden. Es gibt das sogenannte Compensatory Stepping, das sollte hier besonders trainiert werden. Und es gibt jetzt bereits Berichte auch von sehr schweren Formen von Parkinson, die sogenannte Parkinson-Plus-Symptomatik, wie das PSP, die Progressive Supranuclear Palsy, die als Kardinalsymptom häufige Stürze aufweist. Also auch gerade diese Erkrankung oder der Morbus Huntington scheint vom Balancetraining zu profitieren. Eine ganz neue Methode ist die Deep Brain Stimulation, wo also mit Elektroden im Nucleus Subthalamicus stimuliert wird, um die Parkinson-Symptomatik zu vermindern. Die Effekte von dieser Stimulation auf die Balance sind derzeit noch unklar. Es gibt einige einzelne Studien, die Verbesserungen zeigen, aber da gibt es derzeit noch zu wenig Daten. Wir selbst machen jetzt eine Studie gerade mit Deep Brain Stimulation und der subjektiven Vertikalen bei uns. Da gibt es aber noch keine vorläufigen Daten. Im Bereich der multiplen Sklerose konnte Cattaneo 2007 zeigen, dass Balancetraining sowohl bei der schubhaften als auch bei der sekundär progredienten MS effektiv ist. Interessanterweise zeigt eine Studie, dass ein Großteil der Patienten auch peripher vestibuläre Störungen aufweisen. Das ist möglicherweise auch durch die Assoziation mit benignem Lagerungsschwindel zu erklären, weil im Prinzip die MS eine Läsion, also eine Erkrankung des zentralen Nervensystems eben darstellt. Das Balancetraining, wie gesagt, wird auch bei der MS empfohlen. Allerdings sind die Effekte oder die Wirkungsweisen bei der zerebellären Ataxie nur transient wirksam. Also wir haben hier wieder das Problem, sobald das Zerebellum hier betroffen ist, ist der Benefit deutlich vermindert. Hier noch einmal zusammenfassend, eben zerebelläre Störungen, dazu zählen zerebelläre hereditäre Ataxien oder auch spezifische fokale Läsionen. Hier zeigen Tierversuche und Basic Research, dass motorisches Lernen durchwegs auch möglich ist, trotz zerebellärer Läsionen. Allerdings, das zeigt diese Studie unten von Martin 2009, ist die Evidenz für Plastizität bei Patienten dann letztlich doch eher gering. Nichtsdestoweniger sollte die Fokussierung der Rehabilitation darauf abzielen oder darauf liegen, dass sensorische Integration forciert wird und Bewegungsstrategien eben durchgeführt werden sollen. Zusammenfassend kann man sagen, dass vor jedem Balancetraining eine eingehende Erfassung der wirklichen funktionellen Störungen des individuellen Patienten durchgeführt werden soll, um das möglichst beste Benefit zu erreichen. Essentiell ist eben dieses individuelle Trainingsdesign, das darauf folgt, die Plastizität und Remissionsfähigkeit von bestimmten zentralen Läsionen, sprich zerebellären Läsionen, ist leider derzeit noch gering, also das ist ein großes Problem. Und die Effizienz neuerer Techniken, die ich Ihnen vorgestellt habe, wie Virtual Environments, Virtual Reality, Vibration und bestimmte Vestibulärprothesen, sind auch derzeit noch im experimentellen Stadium. Vielen Dank.